Montage haben es immer besonders in sich, weil natürlich die neue Woche beginnt, aber dieser 8. Mai hat es besonders in sich, denn Frankreich hat gewählt, Schleswig-Holstein hat gewählt und Nordrhein-Westfalen wird wählen. Allein daher gibt es viel zu besprechen mit Sergej Lochthofen jetzt im Espresso-Plausch. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich würde sagen, es ist sehr schön, dass wir wenigstens beständig sind und am Montag schöne Musik spielen.
Das stimmt. Aber wir haben ja schon gesagt, das pfeifen ja schon seit Längerem die Spatzen von dem Himmel, dass Frankreich gewählt hat. Zwei Drittel der Franzosen haben für den zukünftigen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gestimmt. 75% sind immerhin zur Wahlurne gegangen. Das ist doch nicht nur ein Aufatmen, das ist doch eigentlich schon ein deutliches Signal für Europa und die EU.
Ja, das ist auch sehr gut. Wir haben es erwartet. Bis zuletzt haben wir aber auch keine Sicherheit gehabt. Wir haben es in Amerika mit Donald Trump erlebt, dass plötzlich doch das Unfassbare passiert und mit dem Brexit genauso. Das heißt, so euphorisch wie sonst war man nicht. Und natürlich bleibt ein bitterer Nachgeschmack, dass eine extreme Partei, Front National in Frankreich, so viele Stimmen trotzdem auf sich vereinen konnte. Das ist etwas, was als Hypothek mitkommt. Und die Frage wird sein, wie kann sich Frankreich in den nächsten 5 Jahren einbringen? Es hat viel Stillstand erlebt. Man bedenke ja allein in der Zeit, wo hier Angela Merkel regiert, hat sie Chirac und Sarkozy und Hollande vor der Brust gehabt und die haben nichts gepackt. Das heißt, kann der junge Macron das schaffen? Es ist nicht einfach.
Das wäre eben die nächste Frage jetzt fast schon gewesen. Sie haben es angedeutet, es ist erstmal ein Aufatmen. Und wenn man jetzt aber zurückblickt auf Frankreich und auf die Niederlanden, die Rechtspopulisten sind jeweils knapp gescheitert. Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, aber welche Lehren müssen wir jetzt, vielleicht die Wähler und noch wichtiger die Politiker, aus diesen Erkenntnissen ziehen, dass es jetzt gerade nochmal so gut gegangen ist? Weil weitermachen, so wie bisher, ist ja auch nicht angesagt.
Naja, es wäre ja schon viel geholfen, wenn in Frankreich sich die wirtschaftliche Situation verändern würde. Das heißt, dass Arbeitsplätze entstehen, dass die Jugendarbeitslosigkeit zurückgeht. Ich glaube, da würde schon für Europa vieles positiv laufen. Da kann Deutschland seinen Beitrag mit leisten. Das müssen wir tun, sonst bleiben wir am Ende allein stehen und das wird uns auch nicht viel weiterhelfen. Und es gibt ja gar keine Frage, während in Deutschland ja viel immer wieder seitens der rechten Populisten, aber auch links zum Teil Kritik geübt wird an dem Euro, an Europa, steht außer Zweifel für alle anderen drumherum und das ist auch mit Zahlen belegbar, dass Deutschland wie kein zweites Land an Europa verdient. Das heißt, viele, viele Arbeitsplätze und der Wohlstand hier auch sehr unmittelbar mit unserer Position in Europa zusammenhängen. Das heißt, wir werden auch etwas teilen müssen. Wir müssen zusehen, dass in Frankreich, in Spanien, in anderen Ländern, wo vor allem im Süden die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, die Sache stabilisiert wird. Macron selbst, wir werden mal sehen, was er machen kann. Er macht erstmal einen sehr frischen Eindruck, aber ihm steht ja schon die nächste Geschichte ins Haus, die Wahlen im Sommer zum Parlament. Er hat ja keine Parlamentsmehrheit. Ein französischer Präsident ist sehr mächtig, aber ohne Parlament kann er auch vieles nicht machen.
Also wir schauen mal, wohin die Reise geht. Jetzt hat man erstmal Luft für die nächsten 5 Jahre, in Frankreich zumindest. Und wir blicken mal ins Inland, konkret nach Schleswig-Holstein. Da gab es ja auch eine Wahl und ein völlig Unbekannter, kann man fast sagen. Daniel Günther von der CDU ist der große Wahlsieger. Die CDU hat noch zulegen können. Die SPD hat auch hier verloren und Ministerpräsident Thorsten Albig und seine Regierung ist abgewählt worden. Der Schulz-Effekt ist abermals ausgeblieben. Und ich merke schon, wenn ich es ausspreche, ich kann das Wort schon fast nicht mehr hören. Deswegen die Frage an Sie, ist der Schulz-Effekt einfach nur eine gute SPD-Erfindung oder kommt da tatsächlich noch was?
Naja, es ist schon was da gewesen. Wir haben ja ganz am Anfang, als Schulz wie Kai aus der Kiste plötzlich da war, sehr skeptisch das Ganze betrachtet. Es gab ja eine Euphorie, die SPD hatte guten Grund, die Sache zu feiern. Nach
die gab's nur
Jahren,
in den Umfragen,
also ein Dahinsiechens, hatte man plötzlich wieder etwas Energie gewonnen. Aber wir haben das schon in unserer Sendung kritisch angemerkt. Es ist nicht nur wichtig, die eigenen Leute zu mobilisieren. Das ist für den Wahlkampf sehr gut. Man muss auch noch die Wähler überzeugen. Die sind nicht identisch mit einer Partei. Das heißt, die wechseln, die haben Interessenslagen. Die müssen überzeugt werden. Und das ist eine Geschichte bei einer Bundestagswahl, ein Marathonlauf und keine Sprintstrecke. Den Sprint hätte Schulz höchstwahrscheinlich gewonnen. Den Marathonlauf, das wird viel, viel schwerer. Und tatsächlich in den letzten Wochen war Herr Schulz plötzlich verschwunden. Also wir haben ihn weder gesehen noch gehört, während natürlich eine regierende Kanzlerin in der Welt rumreist und sich natürlich präsentieren kann. Aber wir haben auch sehr frühzeitig kritisch angemerkt, dass möglicherweise entscheidend für die Wahl in Deutschland Stabilität, Berechenbarkeit sein wird. Und dafür steht Merkel. Das heißt, in einer sehr unsicheren Welt will man keine großen Veränderungen. Das hat sich schon hier oben angedeutet. Und wir werden sehen, was in einer Woche in Nordrhein-Westfalen passiert.
Ja, Sie haben es ja gerade gesagt, Nordrhein-Westfalen, ist es dann sowas wie die letzte Chance für Martin Schulz, um überhaupt noch glaubhaft dazustehen? Da ist ja eine sehr populäre Ministerpräsidentin am Ruder von der SPD, Hannelore Kraft.
Ich weiß nicht, ob sie so populär ist. Ich weiß nicht, haben Sie diese Duellsendung gesehen? Also da hatte man das Gefühl, mit Herrn Laschet ist ein altes Ehepaar da zum Duell angetreten und beide hatten eine Anzeige geschaltet und haben sich gewundert, dass ihr eigener Ehepartner kommt. Eine Kontaktanzeige. Also das ist schon alles merkwürdig in NRW. Wir erinnern daran, dass das der Anfang vom Ende von Gerhard Schröder war. Das heißt, er hatte damals die NRW-Wahl verloren, hat dann versucht, nochmal die Dinge im Bundestag zu reißen. Das ist ihm nicht so ohne weiteres gelungen. Also an dieser Stelle wäre ich jetzt sehr vorsichtig, was in einer Woche passiert. Und mit Blick auf die Bundestagswahl ist das natürlich viel wichtiger als das, was die Küste uns gebracht hat. Im Übrigen zeigte oben an der Küste die Entwicklung, dass Ministerpräsidenten abgewählt werden. Das heißt also, der Herausforderer war so unbekannt, dass das, sage ich mal, nicht sein Verdienst sein kann, dass er dort möglicherweise den Ministerpräsidenten stellen wird. Man kann Fehler als Ministerpräsident machen, man kann die falschen Themen setzen, man kann auch falsche Interviews geben kurz vor der Wahl. Also es kann schon vieles gemacht werden und da ist selbst so ein blasser Mann plötzlich weg, der eigentlich möglicherweise sonst noch viele Jahre regiert hätte.
Da wir gerade so schön heute in Bildern sprechen, Sie haben eben gerade von der Ehe Laschet-Kraft gesprochen, sprechen wir mal von der Scheidung Großbritannien-EU, die ja nun doch teurer wird als gedacht. Also die Financial Times hat kürzlich ausgerechnet, statt 60 Milliarden Euro könnten das 100 Milliarden Euro werden, die da auf den Tisch kommen in 2 Jahren, wenn dann wirklich der offizielle Scheidungstermin ansteht. Woher kommen denn auf einmal diese Zahlen? Was ist da passiert?
Es ist sehr schön, dass Sie sich die Themen der Woche gemerkt haben. Normalerweise hätte uns das ordentlich beschäftigt, aber in so einer Woche Frankreich und Schleswig-Holstein fallen natürlich solche Sachen wie Brexit oder Ramelow, dass der auf der Todesliste steht oder so, ziemlich weit runter. Die sind schon fast vergessen. Man denkt, das sind Nachrichten, die vor einem halben Jahr stattgefunden haben. Das mit dem Brexit müssen Sie sich genau anschauen. Es ist erstens nicht von der Financial Times errechnet worden, sondern durchgestochen worden. Das ist offensichtlich über Brüssel lanciert worden, diese Zahl. Die soll natürlich jeden, der vielleicht auf die gleiche Idee kommt wie die Briten, schrecken. Und auch die Briten. Und sie müssen ab sofort, da Großbritannien im Wahlkampfmodus ist, jegliche Äußerungen sehr skeptisch nehmen, also auch als normaler Betrachter hier in Deutschland. Es wird natürlich sehr viel Emotion jetzt hochgespielt, ob das nun 100 Milliarden sind, 60 Milliarden oder vielleicht am Ende nur 30. Das kann von uns keiner sagen, das kann auch seriös niemand in Brüssel sagen, aber mit diesen Zahlen wird natürlich Stimmung gemacht. Und Frau May hat ja gesehen, wie schön es mit Stimmung ist, Wahlen zu gewinnen in der Türkei. Also da sind ja wirklich eine Abrissbirne war ja richtig unterwegs mit dem Erdogan. Er hat die internationalen Beziehungen auch zu Deutschland alles zerstört, nur um die Wahl zu gewinnen. Und das werden wir in Großbritannien zum Teil auch in drastischer Form sehen, dass dieser Wahlkampf schmutzig wird, auch im Verhältnis zu Europa. Ja. Und wir sollten hier zusehen, dass wir Ruhe bewahren, sagen, meine Herrschaften, nach der Wahl wird nochmal nachgerechnet.
Ruhe bewahren ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für das letzte Thema. Sie haben es schon ein bisschen angerissen, eigentlich schon fast wieder untergegangen. Die Todesliste von Franco A., dem unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffizier, da standen verschiedene Namen drauf, unter anderem auch der von Bodo Ramelow, dem Thüringer Ministerpräsidenten. Wie hat man das jetzt zu bewerten? Das klingt ja wie ein schlechter Krimi-Plot.
Naja, ich finde es ja interessant im Kontext anderer Themen auch der Woche. Zum Beispiel des Innenministers, der nun, sage ich mal, das Deutschtum plötzlich wieder entdeckt hat. Wir müssen aufpassen, erstens, viele Themen, die wir so aus den letzten 20 Jahren kennen und die nicht groß durchgekommen sind, werden jetzt im Wahlkampf aufgewärmt. Also ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, wenn irgendwo was Sicherheitspolitisches passiert, dann wird wieder der Vorschlag kommen, dass man mit Panzern im Zweifelsfall die Bundeswehr kontrollieren lässt und was auch immer, also alte Geschichten, die immer wieder im Wahlkampf eine Rolle spielen. So war das auch beim de Maizière mit seinen 10 Punkten, die ja zum Teil, ja gut, auch sehr merkwürdig klingen, was er da erzählt. Gleichzeitig deutet einfach diese Geschichte mit diesem Bundeswehroffizier und dem Kontrollen, die da stattfinden sollen, dass es doch natürlich unter der Decke so eine braune Schicht gibt in diesem Land. Das wird nicht nur die Bundeswehr betreffen, das betrifft auch sicherlich die Justiz. Wir denken nur daran, dass in Sachsen auch AfD-Mitglieder Richter sind. Das heißt, dass wir hier ein Problem haben, was viel tiefgreifender ist, was auch nicht nur mit Wahlkämpfen zusammenhängt, sondern wir müssen uns dieser Sache wirklich sehr tiefgründig widmen.
Und glauben Sie, dass das gelingen wird, wenn Sie sagen, tiefgründig widmen? Weil dann sagt ja immer ad hoc so Aufklärung rückhaltlos, dass das diesmal gelingt?
Das kann man gar nicht alles im Detail rückhaltlos aufklären, weil ja auch natürlich viel Wirrnis da ist. Also wenn ich die Liste dieses Offiziers sehe, die ist ja auch zum Teil wirr. Zeigt aber, dass der Rechtsradikalismus halt doch nicht nur eine Geschichte von ein paar Spinnern ist. Und wenn zum Beispiel dann eben der Innenminister sein Leitkulturthema inszeniert, dann spielt der Rechtsradikalismus keine Rolle, obwohl das in seinen Bereich fällt. Wir haben ja erst wenige Tage vorher die Statistik gehabt, der rechtsradikale Terror hat deutlich zugenommen. Es laufen Jungs mit Benzinkanistern rum, zünden Häuser an, wo Frauen und Kinder sind. Das hat eine große Tradition bei den Nazis. Ich erinnere nur an Auschwitz, Frauen und Kinder umzubringen. Also ich will nur sagen, das wäre eine schöne Aufgabe für den Innenminister, sich damit zu beschäftigen und nicht so sehr mit dem Herumphilosophieren, ob man sich die Hand gibt oder nicht die Hand gibt. Im Übrigen, bei den ständigen Erkältungswellen, die wir in Deutschland haben, geben auch immer weniger die Leute die Hand. Also ich will sagen, das bleibt ein Thema, egal wie die Wahlen ausgehen, da müssen wir hinschauen und nicht so sehr uns vordergründig in Pose bringen, so wie das halt der Minister gemacht hat. Und ich glaube, hier ist der Umgang mit dieser Todesliste doch sehr ruhig gewesen. Man muss einfach schauen, der Rechtsradikalismus ist nicht nur, eine folkloristische Erscheinung hier.
Vielen Dank, Sergei Lochthofen. Jetzt mal die wichtigsten Ereignisse der Woche rausgepickt. Nächste Woche wird an dieser Stelle wieder hier Carsten sein, der Kollege. Und wir haben gedacht, wir werden mal über was ganz Neues sprechen, nämlich über Wahlen dann in Nordrhein-Westfalen. Das wird ein Thema sein und bis dahin werden vielleicht auch mal wieder ein paar gute Nachrichten auch kommen.
Da freuen wir uns darüber, aber Frankreich, die Wahl, dass sie so gut ausgegangen ist. Wir nehmen es mal wirklich.
Das ist auch eine gute Nachricht, auf jeden Fall. Vielen Dank, Sergei Lochthofen.
Ja, ich bedanke mich auch.